Willkommen zum Durchblick Philosophie, dem wilden Ritt durch die Geschichte der großen Ideen. Ich heiße Florian Krämer und führe dich in diesem Podcast durch die Fachgebiete der Philosophie sowie durch den Stoff der gymnasialen Oberstufe in Nordrhein-Westfalen, inklusive Abiturvorgaben. Wir sind im Moment in der Staatstheorie. In den letzten drei Episoden 72 bis 74 haben wir uns mit der Staatstheorie von Thomas Hobbes beschäftigt. Heute gebe ich dazu nochmal einen Gesamtüberblick, danach werde ich dieses Modell kritisch einordnen. Zunächst der Überblick. Thomas Hobbes war ein Theoretiker des Gesellschaftsvertrags, siehe die Episoden 69 bis 70. Wenn wir uns fragen, was ein guter Staat ist, müssen wir uns fragen, wozu wir den Staat überhaupt brauchen. Und dazu müssen wir uns vorstellen, was passieren würde, wenn es keinen Staat gäbe. Dann würde nur die Natur unser Zusammenleben regeln. Gemeint ist die Natur des Menschen, also das, was in uns angelegt und einprogrammiert ist. Diese menschliche Natur bestimmt den Zustand, in dem wir dann leben würden, und diesen Zustand nennen wir in der Philosophie deswegen Naturzustand. In Episode 70 habe ich darauf hingewiesen, dass es hier auch um Spekulation geht. Wir kennen den Menschen ja nur in Staaten oder zumindest in Gesellschaften. Wir können nicht beobachten, wie sich der Mensch an sich, also von Natur aus, verhält. Mehr dazu in den Episoden 2 bis 4 über Natur und Kultur. Aber ich habe in Episode 70 auch dafür argumentiert, dass wir nicht ganz ohne diese Spekulation auskommen, zumindest nicht, wenn wir den echten Staat mit Hilfe von Staatsphilosophie besser machen wollen. Wenn das stimmt, sagte ich, dann müssen wir ein paar Standards berücksichtigen. Erstens sollten wir möglichst wenige Annahmen machen, also möglichst wenig spekulieren. Zweitens sollten wir diese Annahmen explizit machen, also offen zugeben. Und drittens, so gut begründen, wie es irgendwie geht. Was hat Hobbes nun über die Natur des Menschen angenommen? Überfliegen wir dazu nochmal kurz in Gedanken die Episode 72 zum Naturzustand. Dieser Zustand ist laut Hobbes ja ein ständiger Kriegszustand, ähnlich wie im Endzeitfilm. Was ist es aber in der Natur des Menschen, das zu diesem Zustand führt? Bei Hobbes können wir, behaupte ich, fünf Annahmen dazu finden. Manche davon formuliert er ganz ausdrücklich, manche andere finden sich eher zwischen den Zeilen. Erstens, die Menschen wollen überleben. Zweitens, die Menschen haben ein Recht zu überleben. Drittens, die Menschen brauchen zum Überleben ähnliche Ressourcen. Viertens, die Menschen haben ähnliche Chancen, diese Ressourcen zu bekommen. Fünftens, die Menschen verhalten sich möglichst rational. Anmerkung: Zur Annahme 5 gehört auch, dass alle Menschen von Natur aus selbst diese fünf Annahmen haben und dass sie auch wissen, dass die anderen sie auch haben. Aus diesen fünf Annahmen kann man Hobbes Naturzustand systematisch herleiten. Diese Annahmen gelten im Grunde für alle Menschen, wobei wir Spezialfälle wie Kleinkinder, DemenzpatientInnen und so weiter hier weglassen können. Der Naturzustand kommt nämlich auch dann schon zustande, wenn die Annahmen auf einen hinreichend großen Teil der Menschheit zutreffen. Aus den Annahmen 1 bis 5 folgt bei Hobbes automatisch der Konflikt. Ursache des Konflikts ist zunächst, dass alle die gleichen Ressourcen haben wollen, Annahme 3. Wenn die Menschen von Natur aus sehr ungleich wären, Annahme 4, dann gäbe es den Konflikt nicht, weil der Schwächere einfach aufgeben würde. Und wenn es den Menschen egal wäre, ob sie überleben, Annahme 1, oder wenn sie zu blöd wären, das alles zu bemerken, Annahme 5, dann gäbe es den Konflikt auch nicht. Aber wenn alle fünf Annahmen stimmen, dann treten laut Hobbes drei Konfliktursachen auf. Erstens Konkurrenz, alle wollen dasselbe Ding haben und müssen dazu die anderen beseitigen. Zweitens Misstrauen, Alle wissen, dass die anderen ihnen ihr Zeug wegnehmen wollen und darum müssen sie die anderen rechtzeitig beseitigen. Drittens, Ruhmsucht. Bei Hobbes ist es eine Art schlechter Charakterzug, den viele Menschen haben, also eine weitere sechste Annahme über die menschliche Natur. Diese Annahme kann man zwar noch dazu machen, in Episode 72 habe ich aber versucht zu zeigen, dass wir den Faktor Ruhmsucht auch allein aus den Annahmen 1 bis 5 herleiten können. Wenn ich mich rechtzeitig in vielen Konflikten durchsetze, dann wird die Chance geringer, dass die anderen mit mir in einen Konflikt gehen. In eine Abi-Klausur über Hobbes solltest du diese Annahme zur dritten Konfliktursache also schon reinschreiben. Aber ich behaupte jetzt mal, dass wir sie theoretisch sogar weglassen könnten. Konkurrenz, Misstrauen und Ruhmsucht sind also die Konfliktursachen im Naturzustand. Entscheidend ist jetzt, alle drei sind Angriffsursachen, siehe Episode 72. Niemand kann sich verstecken, alle müssen irgendwie angreifen. Darum ist der Naturzustand ein ständiger Kriegszustand, jeder gegen jeden. Aus diesem Zustand wollen aber alle raus, siehe Episode 73. Der Hebel ist bei Hobbes die Annahme 2, alle Menschen haben ein Recht zu überleben. Aus diesem Recht leitet sich nämlich ab, dass alle über sich selbst bestimmen dürfen und im schlimmsten Fall auch Gewalt anwenden dürfen. Und weil der Naturzustand ständig schlimmste Fälle produziert, dürfen tatsächlich alle auch ständig Gewalt anwenden. Und dieses Recht müssen sie jetzt loswerden. Und sie werden es los, indem sie es auf jemand anders übertragen. Wenn jemand anders über mich bestimmt, ich also jemand anderen autorisiere, für mich zu handeln, dann habe ich selbst dieses Recht nicht mehr. Und wenn alle das machen, dann ist die Gewalt weg. Es ist also rational sinnvoll für alle, wenn alle das machen, siehe Annahme 5. Also sollten alle einen Gesellschaftsvertrag schließen. Das Problem war der Krieg jeder gegen jeden, die Lösung ist darum der Gesellschaftsvertrag jeder mit jedem. Eine kleine Anmerkung. In der letzten Episode habe ich gesagt, dass Hobbes diesen Vertrag selbst Gesellschaftsvertrag nennt. Das stimmt so nicht, sorry. Diesen Begriff hat erst Rousseau später eingeführt. Hobbes nennt ihn einfach Vertrag eines jeden mit jedem. Wir können den Fachbegriff Gesellschaftsvertrag jetzt trotzdem schon mal verwenden. Der Inhalt dieses Vertrags ist wie gesagt die Übertragung von Autorschaft. Daraus entsteht ein übermächtiger Souverän, der das Gewaltmonopol hat, siehe Episode 74. Aus der Logik des Gesellschaftsvertrags folgt, dass dieser Souverän selbst kein Teil des Vertrags ist, da er ja zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses noch gar nicht existiert. Er herrscht absolut, also losgelöst vom Vertrag. Niemand kann ihn zur Rechenschaft ziehen. Sinn der Übung ist es ja, Gewalt und Konflikt loszuwerden. Der Souverän kann mich aktiv am Randalieren hindern, indem er mir die Polizei mit Wasserwerfer und Tränengas vor die Tür stellt oder mich in die Gummizelle sperrt. Er kann aber auch schon vorher anfangen, indem er zum Beispiel die Vorstellung von mir fernhält, dass Randalieren eine gute Idee ist. Indem er zum Beispiel Bücher, Fernsehserien und YouTube-Videos, die mir das Randalieren vorschlagen, indem er die alle verbietet. Das ist Zensur und laut Hobbes hat sie den Zweck, die Sicherheit im Staat zu erhöhen. Der Souverän kann unsere Freiheiten also sehr stark einschränken. Immer mit dem Ziel, unsere Sicherheit zu erhöhen. Umgekehrt gilt aber, überall dort, wo der Staat keine Vorschriften macht, dort bin ich völlig frei. Staat und Privatsphäre sind da durchaus auseinanderzuhalten. Siehe dazu eben die letzte Episode 74. So viel zur Übersicht. Kommen wir nun zur kritischen Einordnung. Wenn du findest, dass diese Übersicht sehr gut durchargumentiert ist, dann gebe ich dieses Lob sehr gern direkt an Hobbes weiter. Er kriegt ein ziemlich stimmiges Gesamtmodell hin. Vorhin habe ich versucht, dieses Modell auf nur 5 Annahmen zurückzuführen. Nun klingen diese Annahmen durchaus einleuchtend. Und zweitens wird der Rest ziemlich stringent aus diesen Annahmen hergeleitet. Das ist eine Stärke seiner Theorie. Bei Locke und Rousseau wird es dagegen einige kleinere Haken geben. Also wenn wir mal nur aufs argumentative Handwerk schauen, dann sollten wir zugeben, dass Hobbes ganz solide Philosophie abliefert. Das steht klar auf der Habenseite. Angenommen, wir akzeptieren, dass Hobbes Argumentation in sich stimmig ist, dann können wir immer noch auf das schauen, was davor kommt und auf das, was danach kommt. Davor heißt, vor der Argumentation, also stimmt das Menschenbild, stimmen diese 5 Annahmen, sind die vollständig oder fehlt da nicht noch was? Wenn wir zeigen können, dass sie nicht stimmen oder dass sie zumindest nicht vollständig sind, dann müssen wir dem Rest auch nicht unbedingt folgen. Danach heißt, was kommt am Ende heraus? Wie ist dieser autoritäre Staat zu bewerten, den Hobbes entwirft? Kann es vielleicht sein, dass dieses Ergebnis so schlecht für die Menschen ist, dass wir das Modell trotzdem verwerfen müssen? Dann müssten wir sagen, diesen Staat akzeptieren wir auf keinen Fall, also muss irgendwo vorher der Fehler sein. Selbst dann, wenn wir ihn jetzt gerade nicht finden. Ich hake jetzt also an 2 Punkten ein. Erstens vor Hobbes Argumentation, zweitens danach. Beginnen wir bei Punkt 1, vor Hobbes Argumentation, also bei seinem Menschenbild. Das klingt ja ziemlich düster. Sagt Hobbes, dass der Mensch von Natur aus böse ist oder so etwas? Eigentlich nicht, das wäre übertrieben. Nicht böse, sondern eher egoistisch, das schon. Aber Egoismus bedeutet hier nur, dass der Mensch versuchen muss zu überleben und alles dafür Notwendige zu tun. Der brutale Teil steckt in alles dafür Notwendige. Aber daran, dass gerade die Brutalität notwendig ist, daran ist ja nicht der einzelne Mensch schuld, könnte Hobbes sagen. Das heißt aber immer noch, dass in der Natur des Menschen Moral keine oder kaum eine Rolle spielt. Die steht in keiner der 5 Annahmen. Moral muss man sich sozusagen erstmal leisten können. Und solange niemand in Sicherheit ist, kann sich halt niemand Moral leisten. So würde Hobbes das vielleicht sehen. Aber stimmt das? Muss einem normalen Menschen nicht auch klar sein, dass es bestimmte Grenzen gibt, über die man nicht drüber gehen darf? Innerhalb von Hobbes Modell können wir verstehen, warum Tom den Tim um die Ecke bringt, um an seine Vorratskammer zu kommen. Siehe die Episode 72 über den Naturzustand. Aber weiß Tom wirklich nicht, dass das ein Problem ist? Hat der da überhaupt keine Gewissensbisse? Ist das wirklich die erste und einzige Lösung, die er wählt, nur weil sie die sicherste ist? Gibt es da gar keine anderen Gedanken, die ihm kommen und die er irgendwie mit abwägen muss? Also wenn Hobbes annimmt, dass Moral für den Menschen im Naturzustand keine wesentliche Rolle spielt, dann ist auch das eine Annahme über die menschliche Natur, nämlich eine Annahme darüber, was nicht dazu gehört. Wir könnten hier ja auch das Gegenteil annehmen, dass ein Bewusstsein über Moral sehr wohl zur Natur des Menschen gehört. Und das wird später John Lockes These sein. Nun ist die Natur des Menschen, wie gesagt, immer ein Stück weit Spekulation. Wir können also gleich am Anfang spekulieren und dabei sowohl in die Hobbes-Richtung abbiegen, als auch in die Locke-Richtung. Also Natur des Menschen ohne Moral, Hobbes, oder auch mit Moral, Locke. Aber sind beide Richtungen, beide Annahmen gleichwertig? Ich komme wieder auf die Forderung zurück, möglichst wenige Annahmen über die Natur zu treffen. Wenn Hobbes annimmt, dass es die Moral in der Natur nicht gibt, dann nimmt er doch tatsächlich weniger an als Locke, der behaupten wird, dass es das schon gibt, oder? Denke mal zurück an Ockhams Rasiermesser aus Episode 11. Wenn Peter behauptet, Gott existiert, Paul aber behauptet, Gott existiert nicht, wer von beiden muss dann etwas begründen? eigentlich erstmal Peter, nicht Paul, denn Paul vertritt ja schon die sparsamere These. Und für unseren Zusammenhang heißt das, es kann sein, dass Locke recht hat, aber dann musst du ja erstmal liefern. Und solange Locke noch nicht geliefert hat, solange ist es sparsamer und deswegen besser, davon auszugehen, dass Hobbes recht hat. Also solange wir keine Gründe für ein natürliches Moralbewusstsein haben, solange ist es einfacher anzunehmen, dass es das nicht gibt. Hier ist Hobbes also erstmal leicht im Vorteil, bis wir in einer der nächsten Episoden endlich zu John Locke kommen. So viel zum Menschenbild. Nun aber noch ein zweiter Gedanke. In Episode 70 habe ich darauf hingewiesen, dass der Naturzustand nicht nur davon abhängt, wie der Mensch ist, sondern auch davon, wie die Welt um ihn herum ist. Konkreter gesagt, wie knapp die Ressourcen sind. Je weniger Güter es im Naturzustand gibt, desto mehr Konflikte gibt es. Und bei Hobbes gibt's ja jede Menge Konflikte. Liegt das aber nicht einfach daran, können wir fragen, liegt es nicht daran, dass es so wenig Güter gibt? Genauer gesagt, zu wenig Güter im Verhältnis zur Zahl der Menschen. Denn wenn da nämlich alle im Schlaraffenland leben würden, hätten sie vielleicht das ganze Problem gar nicht. Dann wären ja Konkurrenz und Misstrauen und so weiter gar nicht nötig. Also liegt es bei Hobbes vielleicht an der Knappheit der Güter? Bei Hobbes gibt's tatsächlich auch eine Begründung für die Knappheit der Güter. Wenn es niemanden gibt, der das Privateigentum regelt, also wenn jeder jedem alles wegnehmen kann, dann fängt auch niemand an zu produzieren. Und dann gibt es deswegen auch weniger Güter. Siehe Episode 72. Es gibt Konflikt, also gibt es Knappheit, also gibt es Konflikt und so weiter. Das ist ein Teufelskreis. Aber kann man das nicht auch umdrehen, also gegen Hobbes? Ich kann zwar sagen, dass es so wenig Güter gibt, das liegt am Krieg im Naturzustand. Aber Hobbes will ja diesen Kriegszustand selber wieder aus der Knappheit der Güter begründen. Geht das dann auf? Wenn die Knappheit der Güter die Ursache für den Kriegszustand ist, wie kann ich dann begründen, dass der Kriegszustand die Ursache für die Knappheit der Güter ist? Oder allgemein gesagt, wenn A die Ursache für B ist, kann ich dann behaupten, dass B gleichzeitig die Ursache für A ist? Das dreht sich doch alles irgendwie im Kreis, oder? Treten wir gedanklich mal einen Schritt zurück. Hobbes Naturzustandsszenario ist vielleicht plausibel für den Fall, dass die öffentliche Ordnung, die wir jetzt haben, dass die plötzlich zusammenbricht, wie im Endzeitfilm. Genau diesen Zustand hat er ja selber im englischen Bürgerkrieg erlebt. Da gab es schon eine Güterproduktion vorher, darum gibt es jetzt viele Menschen und jetzt bricht aber die Ordnung weg und niemand produziert weiter und darum konkurrieren jetzt plötzlich alle um diejenigen Güter, die es im Moment noch gibt. Ja, das kann durchaus sein, das ergibt vielleicht Sinn. Aber das wäre ein Zustand nach dem Staat, kein Zustand vor dem Staat. Es kann sein, dass sich die Menschen dann so verhalten, wie Hobbes es beschreibt, zum Beispiel im Endzeitfilm, siehe wieder Episode 72. Aber dann wäre es ja gerade nicht die Natur des Menschen, die sich da zeigt. Drehen wir es mal um. Man könnte doch auch sagen, ohne Staat gibt's weniger Produktion und darum gibt's auch viel weniger Menschen. Und darum kommen die mit den Ressourcen, die es gibt, vielleicht durchaus zurecht. Genau das war dann der Ansatzpunkt von Jean-Jacques Rousseau, auf den wir später in diesem Podcast kommen. Damit haben wir also schon zwei Alternativen zu Hobbes Naturzustand. Vielleicht hat der Mensch von Natur aus eben doch ein Moralempfinden. Das wäre die erste Ausfahrt, John Locke. Oder es gibt von Natur aus keine Güterknappheit. Zweite Ausfahrt, Rousseau. Es kann also durchaus sein, dass Hobbes da irgendwie falsch liegt. Kommen wir jetzt zum zweiten Ansatzpunkt, nach Hobbes Argumentation. Der Staat, der bei ihm rauskommt, hat absolute Macht und ist autoritär. Er stellt Sicherheit her, indem er Freiheiten einschränkt. dieser Regierung sind dann alle ausgeliefert, ohne Ausweg. Ist das nicht ein ziemlich bedrückender Start? Hören wir nochmal Hobbes dazu. Zitat: Man mag hier einwenden, die Untertanen befänden sich in einer sehr elenden Lage, da sie den Begierden und anderen zügellosen Leidenschaften dessen oder derer ausgesetzt seien, die eine so unbegrenzte Macht in Händen halten. Sie bedenken nicht, dass der Zustand des Menschen nie ohne die ein oder andere Unannehmlichkeit sein kann und dass die größte, die in jeder Regierungsform dem Volk gewöhnlich zustoßen mag, kaum fühlbar ist, wenn man sie mit dem Elend und den schrecklichen Nöten vergleicht, die ein Bürgerkrieg oder die Zügellosigkeit herrenloser Menschen ohne die Unterwerfung unter Gesetze und unter eine Zwangsgewalt, die ihre Hände von Raub und Rache abhält, mit sich bringen. Zitat Ende. Das ist also sein Argument. Egal wie schlimm der Staat ist, ohne Staat wären wir im Naturzustand und der ist immer schlimmer als der Staat. Aber stimmt das? Ist wirklich jeder Staat besser als kein Staat? In dieser Frage sind wir inzwischen leider etwas schlauer als Hobbes, da wir die furchtbaren Diktaturen des 20. Jahrhunderts erlebt haben. Hobbes hat, wie gesagt, den englischen Bürgerkrieg im 16. 17. Jahrhundert erlebt. Und dieser Zustand war einfach das Schlimmste, was er sich vorstellen konnte. Wir kennen heute Weltkriege, ethnische Säuberungen, Völkermord, die industrielle Massenvernichtung von Menschen im Holocaust. Ich verwende dieses extreme Beispiel nur sehr selten in diesem Podcast, aber hier passt es vielleicht ganz gut hin. Im Naturzustand gibt es keine Konzentrationslager. Denn dazu braucht man jemanden, der Stacheldraht produziert, Maschinengewehre, Blausäure, Gaskammern und so weiter. Dieser organisierte Wahnsinn, der setzt nun mal einen Staat voraus. Das alles gibt es erst im Staat und nur durch den Staat. Wir können also klar sagen, der Satz, jeder Staat ist besser als kein Staat, dieser Satz ist falsch. In diesem Punkt hat der Hobbes einfach Unrecht. Das liegt wohl daran, dass er sich im 17. Jahrhundert nicht vorstellen konnte, was in der Welt noch alles so passieren wird. Und daraus sollten wir ihm auch keinen allzu großen Vorwurf stricken. Denn was wissen wir schon, was die nächsten 400 Jahre bringen werden, ob im Guten oder Schlechten? Aber auch ohne die schrecklichen Erfahrungen des 20. Jahrhunderts können wir die Frage stellen, ob die Menschen in Hobbes Vertrag wirklich einen so wahnsinnig guten Deal machen. Ist dieser Blankoscheck, bei dem Menschen ihre Rechte aufgeben, ist das eine gute Idee? Können wir pauschal sagen, dass der Tausch Sicherheit gegen Freiheit, dass dieser Tausch sich lohnt? Rousseau hat nach Hobbes gelebt, aber lange vor dem 20. Jahrhundert. Und auch Rousseau konnte Hobbes schon massiv widersprechen. Zitat, Rousseau: Man wird sagen, dass der Despot, also der Herrscher, seinen Untertanen die bürgerliche Ruhe sichert. Mag sein, aber was gewinnen sie dabei? Wenn die Kriege, die sein Ehrgeiz ihnen zuzieht, wenn seine unersättliche Gier, wenn die Misshandlungen unter seiner Regierung sie elender machen als gegebenenfalls ihre eigenen Zerwürfnisse. Was gewinnen sie, wenn diese Ruhe gerade ihr Leiden ist? Auch in den Verliesen lebt man in Ruhe, aber genügt das, um sich dort wohl zu fühlen? Die Griechen, die in der Höhle des Zyklopen gefangen waren, lebten dort ruhig und warteten, bis sie an die Reihe kamen, gefressen zu werden. Zitat Ende. Hier zitiert Rousseau eine berühmte Stelle aus Homers Odyssee. Der Begriff Freiheit ist Rousseau ganz besonders wichtig, so viel kann ich schon mal spoilern. Und er will in etwa Folgendes sagen. Angenommen, Hobbes hat recht. Angenommen, im Naturzustand sind die anderen eine Bedrohung. Und deswegen wären wir dann unfrei, weil die anderen unsere Freiheit einschränken. Also angenommen, das stimmt. Aber dann wären wir doch schön blöd, wenn wir als Ausweg einen Staat gründen, der uns am Ende ganz sicher wieder unfrei macht. Vor diesem Staat bist du dann nämlich auch nicht mehr sicher. Am Ende wirst du vom Zyklopen gefressen. So viel zur Kritik am Ergebnis von Hobbes' Modell. Aber jetzt switchen wir wieder auf die Stärkenseite. Es gibt eine Sache, die doch ziemlich sinnvoll klingt. Und das ist das Gewaltmonopol. Siehe Episode 73. Wenn wir kollektiv auf Gewalt verzichten, ist das eine gute Idee. Hobbes sagt, dass wir trotzdem irgendwie Gewalt als allerletztes Mittel in der Hinterhand haben müssen. Und dass wir dazu Gewalt an einer Stelle bündeln müssen. Das ist ziemlich einleuchtend und diese Erkenntnis hat sich auch durchgesetzt. Gewaltmonopol. Die Frage ist eben nur, wie wir diese Gewalt dann auch eingefangen und kontrolliert kriegen. Siehe Rousseau. Zuletzt möchte ich das alles nochmal am Thema Meinungsfreiheit konkretisieren, das wir in der letzten Episode schon gestreift haben. Hobbes argumentiert, dass es bestimmte Meinungen gibt, die die öffentliche Sicherheit gefährden und dass der Staat deswegen das Recht hat, diese Meinungen oder die Äußerung dieser Meinung zu unterbinden. Das ist sogar ausdrücklich seine Aufgabe. Dieses Argument ist heute noch bei autoritären Staaten sehr beliebt. Ein aktuelles Beispiel ist der russische Krieg gegen die Ukraine seit 2022. In Russland heißt er ja nicht Krieg, sondern militärische Spezialoperationen. Und wer ihn trotzdem Krieg nennt oder sogar offen kritisiert, der muss mit harten Strafen rechnen. Ein Beispiel ist der russische Menschenrechtler Oleg Orlov, der sich öffentlich gegen diesen Krieg ausgesprochen hat. Er wurde verhaftet und im Februar 2024 zu 2,5 Jahren Haft verurteilt. Laut Bericht der Taz ging es dabei um den Verdacht, Zitat, dass sich in der Gesellschaft eine falsche Meinung über das Vorgehen des Militärs hätte bilden können, Zitat Ende. Mit Hobbes könnten wir sagen, der äußert also eine Meinung, die staatliche Organe delegitimiert, nämlich das Militär, und damit kann diese Meinungsäußerung dann gefährlich werden für die Stabilität des Staates. Ein anderes Beispiel, das in Deutschland sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat, war der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel, der von 2017 bis 2018 in der Türkei für ein ganzes Jahr in Untersuchungshaft saß. Der Vorwurf lautete Propaganda für eine terroristische Vereinigung und Aufwiegelung der Bevölkerung. Tatsächlich hatte Yücel vorher einen Vertreter der kurdischen PKK interviewt. Der PKK werden in der Türkei mehrere Terroranschläge zur Last gelegt. Außerdem hatte Yücel einen kritischen Artikel über Präsident Erdogan geschrieben, den man in der Türkei als Propaganda für die Gülen-Bewegung verstand. Und diese Bewegung macht Präsident Erdogan bekanntlich für den Putschversuch von 2016 verantwortlich. Also ich will jetzt nicht allzu tief in die türkische Politik abtauchen, von der ich auch nicht so wahnsinnig viel Ahnung habe. Zum Glück wurde Yücel nach einem Jahr freigelassen und inzwischen hat selbst das türkische Verfassungsgericht die U-Haft für rechtswidrig erklärt. Mein Punkt ist nur, dass Hobbes' Modell leider eine Tendenz zu genau solchen staatlichen Eingriffen gegen die Meinungsfreiheit hat. Stabilität und Sicherheit stehen bei ihm nämlich über allem. Und wenn auch nur der Verdacht besteht, dass bestimmte Meinungsäußerungen diese Stabilität gefährden, dann muss der Staat eingreifen. Er trampelt dann auf den Rechten einzelner Menschen herum. Ja, aber in Hobbes' Logik könnte der Nutzen auch diese Kosten immer noch aufwiegen. Es geht ja um die Sicherheit des Landes, würde Hobbes sagen. Aber das ist ein absolutes No-Go, wenn wir an universellen Menschenrechten festhalten wollen. Erinnere dich mal an Immanuel Kants Menschheitszweckformel aus Episode 46. Da hieß es, ein einzelner Mensch darf niemals als bloßes Mittel zum Zweck behandelt werden. Selbst dann, wenn dadurch wirklich viele andere Menschen profitieren würden. Also hier geht Hobbes am Ende einfach zu weit, könnten wir heute sagen. Aber andererseits gibt es Hobbes Gedanken auch im deutschen Recht. Hier ein kleiner Auszug aus dem Paragraphen 130 des Strafgesetzbuches Volksverhetzung. Zitat: Wer in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, gegen eine nationale, rassische, also steht wirklich da, rassische, religiöse oder durch ihre ethnische Herkunft bestimmte Gruppe, gegen Teile der Bevölkerung oder gegen einen Einzelnen, wegen dessen Zugehörigkeit zu einer vorbezeichneten Gruppe, zum Hass aufstachelt, zu Gewalt- oder Willkürmaßnahmen auffordert, der wird mit Freiheitsstrafe von 3 Monaten bis zu 5 Jahren bestraft. Zitat Ende. Später verbietet dieser Paragraph auch die Verherrlichung der NS-Herrschaft. Mir geht jetzt aber erstmal nur um diesen Anfang. Bestraft wird das Aufstacheln und Auffordern. Das wird letztendlich auch irgendeine Art von Meinungsäußerung sein. Eine Rede, ein Tweet, ein YouTube-Video und so weiter. Und es geht ausdrücklich um den öffentlichen Frieden. Der ist hier also was Gutes, etwas Schützenswertes. Und bestimmte Meinungen stören diesen Frieden so stark, dass der Staat ihre Äußerung bei Strafe verbieten muss. Wenn wir diesen Paragraphen für bestimmte Fälle sinnvoll finden, dann sagen wir doch, dass Hobbes Argument an sich gar nicht so verkehrt ist. So viel erstmal zu Hobbes. Das soll wirklich reichen. Jetzt hast du es endgültig geschafft. Du kannst diese 4 Episoden zu deiner Staatstheorie gerne erstmal sacken lassen. In der Zwischenzeit freue ich mich über 5 Sterne bei iTunes oder Spotify. Auf beiden Plattformen kannst du auch Rezensionen schreiben. Bei iTunes zum ganzen Podcast und bei Spotify sogar zu einzelnen Episoden. Im Internet findest du mich unter www.durchblick-philosophie.de. Bis bald!